Hallo, Frau Spiller.
Hallo, Herr Ruder.
Es hat ja in Sonneberg mit dem Spielzeug nicht erst 1901 angefangen, sondern das ging ja schon weitaus früher los. Ja, wann ist für Sonneberg ein Jahrzehnt überliefert, wo man nachweisen kann, dass dort erstmalig Spielzeug in irgendeiner Art und Weise hergestellt wurde?
Ja, also den allerersten Bericht in den Quellen haben wir aus dem Jahr 1735. Da werden hölzerne Kinderwaren genannt. Zum Beispiel Degen, Pistolen, Flinten, Pfeifen, Kuckucke, Schnurren, Klappern, Nussbeißer, Pfennigpfeifchen und allerlei weiteres aus Holz. Also frühes 18. Jahrhundert haben wir hier den ersten Beleg für hölzerne Kinderwaren.
Und wie hat sich das denn entsprechend weiterentwickelt bis 1901 mit der Spielwarenindustrie in Sonneberg?
Ja, vielleicht muss man erstmal erläutern, was für Herausforderungen bzw. Voraussetzungen es hier in Sonneberg gegeben hat, damit sich die Spielwarenindustrie entwickeln konnte. Da wäre einmal zu nennen, dass wir die Rohstoffe natürlich hier vor Ort haben im Thüringer Wald. Wir sind ja am südlichen Rand des Thüringer Waldes. Es gibt also viel Holz und es gibt im Boden einen Sandstein, der ganz wichtig ist, nämlich Kaolinsandstein. Das ist ein wichtiges Bestandteil von Porzellan, sodass wir auch später die Porzellankopfpuppen daraus machen konnten. Das ist die eine wichtige Voraussetzung, des Vorhandenseins der Rohstoffe. Dann haben wir hier eine Fernhandelsstraße, die über den Rennsteig und durch den Thüringer Wald zieht und die beiden Messestände Nürnberg und Leipzig verbindet. Und über diese Fernhandelsstraße wurde schon früher als 18. Jahrhundert, es geht noch mal weiter zurück, wurden schon Wetzsteine gehandelt und auch Schiefertafeln, Schiefererzeugnisse und Griffel. Denn unser Thüringer Wald ist nicht nur holzreich, sondern auch schieferreich. Und auf diese Fernhandelsstraße konnten dann auch die Spielzeugmacher natürlich zurückgreifen. Und sie bekamen da auch Anregungen, denn auf dieser Fernhandelsstraße zog der Nürnberger Tand in alle Land. Und zum Nürnberger Tand gehörte seit der Renaissance auch das Spielzeug dazu. Und dann kam noch ein weiterer Faktor dazu, und zwar um 1800 gab es europaweit eine sogenannte Bevölkerungsexplosion. Die Leute sind älter geworden, die Kindersterblichkeit sank ein wenig durch verbesserte hygienische Bedingungen, durch bessere Medizin, durch bessere Ernährung und die Familien wurden größer. Und ich sage mal bei meinen Führungen ganz platt, es war in den Familien waren mehr Mäuler zu stopfen. Die wollten ja auch alle ernährt werden. Und so mussten sich die Thüringer Wäldler überlegen, womit sie noch ihr Geld verdienen können, außer von der Holzwirtschaft und vom Bergbau und vom Handwerksdiensten musste noch ein Erwerbszweig dazukommen. Und ja, da kam dann sozusagen alles zusammen. Die Händler aus Nürnberg, die man kennengelernt hatte, die Fernhandelsstraße, die Rohstoffe. Und so entstand dann das Spielzeug, was zunächst aus Holz war, später aus Papiermaché, dann die Porzellankopfpuppe. Und dann zogen auch die Plüschtiere ein.
Jetzt sind wir vor 1901, aber wie ging das dann nach 1901 weiter? Naja, im Grunde genommen bis 1990.
Ja, die Spielwarenindustrie siedelte sich hier in Sonneberg an und im 18. und 19. Jahrhundert wurde sie immer größer, natürlich auch durch die Industrialisierung, sodass wir dann 1901 bei dem Titel Weltspielzeugstadt angekommen waren. Denn um 1900 stammte jedes fünfte Spielzeug auf der Welt, jedes vierte in Europa und jedes dritte Spielzeug in Deutschland aus dem Sonneberger Raum. Also hier war einiges passiert, die Spielzeugindustrie ist gefördert worden, die Leute waren sehr fleißig, sehr findig und im Handel sehr aktiv, sodass wir zu diesem Titel um 1900 gekommen sind. Im 20. Jahrhundert haben dann vor allem die Weltkriege die Geschichte geprägt, also der Erste Weltkrieg, die Weltwirtschaftskrise, die Inflation und dann der Zweite Weltkrieg. Und mit jedem dieser Ereignisse wurde die einst große Weltspielwarenstadt ein bisschen beschnitten in ihrer Spielwarenindustrie. Die Spielzeugindustrie erlebte dann noch eine zweite Blütezeit zu DDR-Zeiten. Ja, hatten wir hier den größten VEB für Spielzeug sitzen, das Kombinat Sony, und hatten hier große Beschäftigungszahlen im VEB-Kombinatspielwaren von Sonneberg. Sony arbeiteten am Ende 27.000 Beschäftigte. Das war dann schlagartig mit der Wende vorbei. Der VEB wurde aufgelöst und die Betriebe wurden reprivatisiert. Zum Teil, wer das wollte, konnte seine 1972 verstaatlichte Firma wieder zurückkaufen und wieder neu anfangen. Das haben einige versucht. Einige waren erfolgreich, einige weniger erfolgreich. Und heute haben wir noch ungefähr ein Dutzend Spielwarenbetriebe, die hier noch ansässig sind, unterschiedlicher Größe. Die Firma Pico Modellbahnen dürfte die größte Firma sein. Und es gibt aber auch Fünf-Mann- oder nur Zwei-Mann-Betriebe.
Irgendwann hatte ja jemand vor 1901 mal die Idee, eine Industrie- und Gewerbeschule in Sonneberg zu gründen. Ja, wie ist dieses Gebäude, in dem sich jetzt das Museum befindet, überhaupt entstanden?
Ja, also da muss man in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück, denn da wurde die Spielzeugindustrie quasi professionalisiert. Man dachte sich, wir müssten die Spielzeugmacher vereinigen, wir müssten sie auch ausbilden, wir müssten Ideen hier reinholen, neue Innovationen. Und es waren dann die Sonneberger Kaufleute, die Spielwarenverleger, wie es hier heißt, rund um einen besonders aktiven Verleger Adolf Fleischmann, die sich dafür eingesetzt haben. Und zunächst wurde ein Gewerbeverein gegründet, der auch Ausstellungen gemacht hat. Und dann letztendlich 1883 die Gründung der Industrie- und Gewerbeschule bewirkt hat. Und ja, für diese Industrie- und Gewerbeschule sollte dann um 1900 eben auch ein repräsentatives Gebäude gebaut werden, in dem auch Ausstellungen stattfinden konnten. Und das wurde dann 1901 eben in der Beethovenstraße 10, heutiges Museum, eröffnet. Und von Anfang an war da angedacht, dass man neben der Ausbildung der Zeichner, der Modelleure, der Designer eben auch Ausstellungen zeigt. Einmal Ausstellungen der Schüler und Abschlussarbeiten und dann aber auch sogenannte Vorbilderräume. Weil es ging der Industrie ja auch immer darum, die Nase vorn zu behalten, Innovationen nach Sonneberg zu holen, Neues zu kreieren. Und so haben die Händler von ihren Reisen durch ganz Europa und aber auch nach Übersee Dinge mitgebracht, Spielzeuge, die hier noch nicht hergestellt worden sind. Zum Beispiel ein Segelschiff, was tatsächlich auf Wasser fahren kann. Und ja, und sowas wurde dann hier in der Industrieschule ausgestellt als Vorbild, als Anregung für die Modelleure, für die Spielwarenfabrikanten, neue Dinge zu produzieren. Und da muss man dazu sagen, damals gab es natürlich noch keinen Patent- und Markenschutz. Heutzutage wäre das nicht mehr so einfach möglich, dass man von irgendwoher was mitbringt und es dann nachbaut und nachmacht und natürlich mit der eigenen Note versieht. Aber heute ist das wesentlich schwieriger.
Sonneberg ist ja jetzt nicht das einzigste Spielzeugmuseum in Deutschland. Es gibt ja noch mehrere. Warum heißt jetzt Sonneberg Deutsches Spielzeugmuseum?
Ja, das heißen wir schon ziemlich lang. Und zwar taucht der Name zum ersten Mal 1938 auf. Das ist der Zeitpunkt, als die Ausstellungen in der Industrie- und Gewerbeschule in der Beethovenstraße überhand nehmen sozusagen und auch für das Sonneberger Heimatmuseum ein neues Domizil gesucht wird. Und da kam die Idee auf, in der Beethovenstraße 10 alle Museen zu vereinigen und die Industrieschule woanders hin zu verlegen. Und das ist dann auch geschehen. 1938 wurde das Gebäude als reines Ausstellungshaus, als reines Museum konzipiert und da auch eine Etage nur für Spielzeug vorgesehen. Denn die Anfänge des Museums liegen auch in einem Gewerbemuseum, das hier viel mehr ausstellt als Spielzeug. Also Spielzeug ist ein wichtiges Gewerbe, aber wir haben hier in der Gegend noch Porzellanindustrie, wir haben die Glasindustrie, wir haben die Erzeugnisse aus dem Wald, Industrie der Waldprodukte steht im Konzept. Wir haben die Geologie, wir haben archäologische Funde und in dem ersten Gewerbemuseum war der Schwerpunkt mehr auf einem, ja, heute würde man sagen, stadtgeschichtlich, heimatgeschichtlichen, historischen Museum gelegt. Und mit dem Konzept 1938 hat das Spielzeug dann deutlich mehr Gewicht bekommen als alle anderen Industriezweige. Und da taucht zum ersten Mal die Bezeichnung Deutsches Spielzeugmuseum auf.
Ja, 1938, jetzt sind wir 2026. Wie hat sich das Deutsche Spielzeugmuseum in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt bis zum heutigen Jubiläum?
1939 ging es dann natürlich erstmal wieder zurück, denn durch den Zweiten Weltkrieg lag der Schwerpunkt ja überall deutlich woanders. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war das Deutsche Spielzeugmuseum und Sonneberg dann in der sowjetischen Besatzungszone gelegen und dann eben in die DDR eingegliedert. Zu DDR-Zeiten hatten wir hier ganz große Besucherzahlen, obwohl Sonneberg zeitweise Sperrgebiet war und es relativ schwierig war, hier hinzukommen, sind die Gäste und vor allem die Schulklassen busseweise hier in Sonneberg angekommen. Und ich weiß nicht, ob es stimmt, aber also es gilt zu vermuten, dass fast jeder Schüler der ehemaligen DDR das Sonneberger Spielzeugmuseum einmal in seinem Leben gesehen hat. Wir hatten wahnsinnige Besucherzahlen, 200.000 Besucher im Jahr zu DDR-Zeiten. Und ja, das war wohl eine sehr bewegte Zeit hier im Spielzeugmuseum. Wendezeit war dann auch nochmal ähnlich hoch von den Zahlen. Und ja, dann ist es aber so, dass sich in Gesamtdeutschland das Museum gut weiterentwickelt hat. Es ist mehrfach neu aufgestellt worden, einmal in den 70er Jahren, wo dann die ganz deutliche Profilierung als Spielzeugmuseum stattfindet. Da wird alles Heimatgeschichtliche aus der Dauerausstellung entfernt. Und es ist tatsächlich nur reines Spielzeugmuseum geworden in den 70er Jahren. Auch die Sammlungen wurden entsprechend anders fortgeführt mit einem deutlichen Schwerpunkt auf Spielzeug. Auch in den 90er Jahren gab es dann noch einmal eine neue Ausrichtung. Da ging es dann eher um das Spielzeug, mit dem Kinder auch wirklich spielen, dem man dann auch die Gebrauchsspuren ansieht, wo man die Geschichte des Spielzeugs erzählt, wie ist es in die Familie gekommen, wie kam es zum Kind, was hat das Kind damit gemacht. Ja, und den nächsten großen Einschnitt, den gab es jetzt in den 2000er Jahren, als man das Deutsche Spielzeugmuseum um einen Neubau erweitert hat, 2014, um nämlich eins unserer herausragendsten Schaustücke schön zu präsentieren, nämlich die Thüringer Kirmes, ein Schaubild, was auf der Weltausstellung 1910 in Brüssel zu sehen war und die gesamte Spielwarenindustrie abbildet, also alle Erzeugnisse oder viele Erzeugnisse der hiesigen Spielwarenindustrie in einem Schaubild in der Thüringer Kirmes zeigt. Und seit 2014 ist diese eben in unserem Neubau untergebracht. Seit 2022 haben wir eine teilsanierte Dauerausstellung im Erdgeschoss und wieder schöne, großzügige Sonderausstellungsräume. Und jetzt wollen wir langsam Schritt für Schritt dann weiter modernisieren und haben da noch einiges vor uns.
Ja, bei dem vielen Spielzeug im Museum, da muss ja die ganze Sache auch irgendwie einen Aufbau oder eine Struktur haben. Wie ist die Sammlung bei Ihnen im Haus so grundsätzlich geregelt? Welche Abteilungen gibt es?
Ja, also wir haben insgesamt in unserer gesamten Sammlung 60.000 Spielsachen. Die kann man natürlich nicht alle sehen, das würde auch den Besucher erschlagen. Wir haben etwa 6.000 Spielsachen ausgestellt und es geht los im Erdgeschoss mit der Einführung, warum eigentlich Sonneberg, wie wurde Sonneberg zur Weltspielwarenstadt, wer ist da alles beteiligt, die Verleger, die Fabrikanten, die Heimarbeiter, darum geht es in der ersten Einheit. Dann haben wir in der ersten Etage das mechanische Spielzeug. Wir beginnen da schon in der Antike. Wir haben tolle antike Stücke aus Ausgrabungen, beispielsweise einen kleinen Streitwagen aus Blei, den Heinrich Schliemann in Troja ausgegraben hat. Wir haben da auch die Holzspielsachen, mit denen es hier in Sonneberg losging mit der Spielwarenfertigung 1735. Wir haben dann die Erzeugnisse aus Papiermaché, aus Blech natürlich auch. Das ist zwar kein Material, was wir hier in der Gegend verarbeitet hatten, Aber als deutsches Spielzeugmuseum schauen wir natürlich auch in die anderen Spielzeuglandschaften in Deutschland und behandeln auch die wichtigsten Spielwaren oder alle Gruppen an Spielwaren. Dazu gehört dann auch natürlich das Spielzeug aus Kunststoff seit den 70er Jahren. Die große Eisenbahnanlage, hier legen wir unseren Schwerpunkt auf Pico, auf das hiesige Sonneberger Unternehmen. Und im zweiten Stock haben wir dann die Puppenetage. Auch da schauen wir nochmal in die Antike zurück. Das sind unsere ältesten Exemplare aus der ägyptischen Antike zu sehen. Dann haben wir auch die Puppen aus Holz, aus Papiermaché, die Porzellanpuppen, die im Thüringer Wald im 19. Jahrhundert, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zuhauf gefertigt worden sind. Unsere wunderschönen Sonneberger Staatsdamen, die uns den Schick des 19. Jahrhunderts zeigen. Den Sonneberger Täufling, die erste Babypuppe der Welt. Das ist ganz, ganz wichtig für uns oder auch für die Spielwarenindustrie. Es war 1850 ein großer Markstein, die Erfindung des Sonneberger Täuflings. Dann schauen wir auch da in die Nachkriegszeit und den Einzug des Kunststoffs in die Puppenwelt und enden im Renate-Müller-Saal mit dem therapeutischen Spielzeug, mit den Rupfentieren von Renate Müller, einer oder der bekanntesten Sonneberger Spielzeugdesignerin, die auch international vertreten ist, bis ins Museum of Modern Art in New York. Drumherum haben wir unsere Bären und Plüschtiere sitzen. Wir stellen außerdem Handpuppen und Puppentheater aus und haben zwei große Spielbereiche, denn in einem Spielzeugmuseum muss natürlich auch gespielt werden.
Aber Sie haben jetzt schon Heinrich Schliemann angesprochen. Wenn ich jetzt sagen würde, das älteste Stück stammt, aus der Troja-Zeit, wäre das richtig?
Das älteste Stück ist eine ägyptische Terrakotta-Figur und da sind wir weit vor Christus.
Aber das ist ja bestimmt nicht das einzigste alte, besondere Stück. Was haben Sie denn da an alten und besonders ideell wertvollen Sachen noch im Haus?
Ja, bei den besonders wertvollen Sachen muss man nicht ganz so weit zurück. Wir haben ganz einzigartige Stücke aus den Weltausstellungen. Zum wertvollsten Stück gehört unser Gulliver in Lilliput, der angefertigt worden ist für die allererste Weltausstellung in London 1851. Den muss man sich so vorstellen, also es zeigt eine Szene aus der Geschichte eben, Gulliver in Lilliput. Gulliver liegt am Boden, ein wunderschöner Gulliver aus Papiermaché gearbeitet und drumherum sind die Lilliputaner, die ihn festbinden, die ihn mit Spießen bedrohen und noch gar nicht wissen, wer da jetzt gerade bei ihnen gelandet ist. Und diese kleinen, nur wenige Zentimeter großen Lilliputaner, die sind aus Brotteig geformt. Wir haben ein Drahtgestell und drumherum ist mit Brotteig die Figur modelliert und ganz, ganz fein angemalt. Und dieses Stück eben von 1851 zum ersten Mal dort auf der Weltausstellung gezeigt, ist etwas ganz, ganz Besonderes und markiert die erste Beteiligung der Sonneberger Industrie bei einer Weltausstellung. Es folgten dann noch einige weitere. Und die letzte Beteiligung der Sonneberger Industrie an einer Weltausstellung war die Thüringer Kirmes 1910 in Brüssel. Das ist eine große Szene, eine Marktplatzszene mit Schießbude, mit Karussell, mit Puppenmacherwerkstatt, mit einer Karawane, einem Wanderzirkus, der über den Marktplatz zieht und ganz vielen Bürgern und Kindern insgesamt 67 fast lebensgroße Papiermaché-Figuren, die wir ausstellen und mit einer Licht- und Klangshow immer zur halben und zur vollen Stunde auch ein bisschen zum Leben erwecken. Und das ist tatsächlich unser größtes, wertvollstes und absolut einzigartiges Stück hier in Sonneberg.
Die Puppen und Teddys hatten Sie ja schon angesprochen, aber da möchte ich jetzt nochmal drauf kommen. Welche von den vielen Puppen, welcher von den vielen Teddys ist das älteste oder aber auch interessanteste Stück bei Ihnen im Haus?
Ich glaube, das kann man gar nicht so sagen. Das kommt tatsächlich auf die Vorliebe der Besucher an. Also allgemein kann man sagen, dass die Sonneberger Industrie schon ziemlich früh mit eingestiegen ist in die Plüschtierproduktion, nämlich schon vor dem Ersten Weltkrieg um 1913 herum. Wir haben natürlich auch Teddybären aus dem Hause Steiff, die ja als Erfinder des Teddybären 1902, 1903 gelten. Wir haben sonst von sehr vielen Firmen Stücke da und bieten einen Querschnitt durch die Plüschindustrie in Deutschland und wie West.
Militärspielzeug selber war ja in den vergangenen Jahrhunderten, aber auch Jahrzehnten immer ein Spielzeug, womit die Herren der Schöpfung gerne gespielt haben. Was ist denn an Militärspielzeug, jetzt egal welche Art, bei Ihnen im Hause zu finden?
Auch da haben wir einiges ausgestellt, angefangen bei den Zinnsoldaten in der Zinnecke und auch in unserem ersten Beleg für Spielwaren in Sonneberg ist ja ziemlich viel Militärspielzeug belegt, Trommeln, Säbel, Pfeifen, Degen und so weiter. Das kommt daher, dass, wie Sie schon richtig gesagt haben, die Buben früher ganz klassischerweise damit erzogen wurden und auf ihr späteres Leben vorbereitet wurden, denn es handelt sich ja meistens um Spielzeug aus dem Bürgertum und die Laufbahn eines bürgerlichen jungen Mannes ging damals zwingend übers Militär und bevor man den totalen Krieg und die Schrecken des Ersten und Zweiten Weltkriegs gekannt hat, in dem Zivilisten auch so sehr mit einbezogen worden sind, war Militärspielzeug auch durchaus selbstverständliches Bestandteil der Kinderzimmer. Und wir haben Militärspielzeug immer wieder mal punktuell ausgestellt, bis tatsächlich zum Zweiten Weltkrieg, wo es ja dann auch zu Propagandazwecken genutzt worden ist.
Damit bin ich jetzt mal beim Systemspielzeug. Ich bin ja nach wie vor ein Lego-Fan. Dieser sehr schöne Bausteine sind ja mittlerweile sehr, sehr, sehr vielseitig geworden, vielfältig geworden. Aber es gibt ja auch noch viele andere Systemspielzeuge. Ich sage jetzt einfach mal Playmobil und was es da so alles gibt. Was haben Sie von diesen ganzen Systemspielzeugen im Haus?
Also im Haus haben wir mehr, als wir ausstellen. Tatsächlich kommt dieser Bereich im Moment noch in der Dauerausstellung zu kurz. Aber wir wollen uns ja gerne weiterentwickeln. Wir schreiben gerade an der Neukonzeption der Dauerausstellung, die dann zusammen mit einer Sanierung umgesetzt werden soll. Da soll das Systemspielzeug aus den 70er, 80er und folgenden Jahrzehnten einen größeren Raum bekommen. Momentan können wir das nur im Rahmen von Sonderausstellungen zeigen. Wir hatten 2023 eine große Ausstellung mit Playmobil-Szenen. Und werden jetzt Ende 2027/28 im Winter mit Lego eine größere Ausstellung haben und eine große Ausstellung zum Thema Weltraum gestalten.
Aber bei diesem vielen, vielen Spielzeug, was ja jetzt im Fachhandel zu finden ist, sei das ein Gesellschaftsspiel oder eben dieses ganze Systemspielzeug, diese vielen Spielsachen irgendwie aus Fernost, die da aus Plastik bestehen. Ja, man braucht ja irgendwie ein Sammlungskonzept bei den Massen, die da auf dem Markt sind. Wie sammeln Sie oder wie verschaffen Sie sich da den Durchblick für das Museum?
Ja, das ist tatsächlich schwierig. Wir haben aber eine Sammlungsleitlinie, genau aus dem Grund, damit wir nicht einfach irgendwas sammeln. Wir sammeln Dinge, mit denen Kinder in Deutschland üblicherweise spielen. Und wir legen da Wert auf besonders gut gestaltetes Spielzeug. Das sind so die zwei Maximen in unserer Sammlungspolitik. Das schließt zum Beispiel aus Spielzeuge, die jetzt direkt für Erwachsene produziert werden. Da gibt es ja jetzt auch immer mehr, weil die Industrie gerade die Kiddles entdeckt. Aber wir sammeln zum Beispiel auch keine Sammlerpuppen oder sonstige Erzeugnisse für Sammler, sondern wirklich Dinge, mit denen Kinder in Deutschland üblicherweise spielen. Auch keine Einzelanfertigungen, oder zumindest nur in ganz großen Ausnahmen, keine Unikate, sondern ja, in dem Fall schon serielle Produktion, aber mit einem gewissen gestalterischen und pädagogischen Anspruch auch.
Sie hatten ja schon angedeutet, von den rund 60.000 Stücken Spielzeug ist ja nicht so viel zeigbar in den Ausstellungen. Vieles befindet sich ja auch im Depot. Naja, reicht das Depot, Ihre Depotsituation überhaupt aus, um die ganzen Sachen da sicher und gut lagern zu können?
Ja, da geht es uns, glaube ich, wie ganz vielen Museen aktuell. Wir sind mit unseren Depotkapazitäten so langsam, gehen wir dem Ende entgegen. Und auch das ist eine Frage, was wir jetzt im Zuge der Neukonzeption mit angehen und mit lösen müssen. Aber viele Leute fragen ja auch, warum ist so vieles im Depot, warum sieht man so wenig? Zunächst mal haben die Museen ja auch einen Sammlungsauftrag tatsächlich, also nicht nur auszustellen, sondern auch zu sammeln und zu bewahren. Und dann bedienen wir natürlich aus dem Depot heraus Leihanfragen anderer Häuser, sodass an anderen Stellen unsere Spielsachen auch zur Ausstellung kommen und eben dort gezeigt werden. Und wir bestücken natürlich auch unsere eigenen Sonderausstellungen aus diesem großen Fundus. Und wir haben auch immer wieder Forschungsanfragen von Leuten, die sich einem gewissen Spielzeug, einem bestimmten Themenbereich widmen und dazu forschen und auch dazu eben in unseren Depots recherchieren und auch in unserer großen Bibliothek mit der Spielzeugfachliteratur, die wir hier auch am Haus haben.
Wenn Spielzeug wie auch immer bei Ihnen ankommt, könnte das ja nicht in einem besonders guten Zustand sein. Gibt es bei Ihnen irgendwie auch Restaurierungskapazitäten oder aber wie werden Spielzeuge wiederhergestellt, damit sie ausgestellt werden können?
Also wir hatten früher eigene Restauratoren am Haus, das ist leider jetzt nicht mehr der Fall. Und gepaart mit der knappen Depotsituation nehmen wir tatsächlich fast nur noch Spielzeuge an, die in einem sehr guten Zustand sind. Denn wir haben zwar ein Budget für Restaurierungen, das ist aber natürlich begrenzt und müssen auch alles extern restaurieren lassen. Und so sind wir auch momentan tatsächlich in der Lage, dass wir sehr genau auswählen können oder müssen, was wir überhaupt noch ins Haus aufnehmen, was noch in die Sammlung kommt. Und da geben wir den gut erhaltenen Sachen momentan den Vorzug, das muss ich ehrlich sagen. Was wir nicht mehr annehmen können, sind Zusendungen, Pakete, die uns einfach geschickt werden. Dafür reicht einfach unsere Kapazität nicht mehr. Es gibt auch viele Sammelgebiete, die eigentlich abgeschlossen sind, wo uns nur noch ganz bestimmte wenige Stücke fehlen. Das ist gerade im Bereich, wenn wir in die Massenproduktion reingehen, zum Beispiel bei den Thüringer Porzellanpuppen oder auch bei Zelluloidpuppen, Puppenstuben, Kaufläden. Das sind alles Bereiche, die wir nicht mehr annehmen und auch in den anderen Spielzeugfeldern und Themengebieten wählen wir inzwischen sehr genau aus, weil wir eben schon 60.000 Spielzeuge haben. Deswegen bitte immer vorher mit uns Kontakt aufnehmen, freuen uns aber über jedes Angebot und schauen dann aber genau hin. Am besten einfach mal bei uns auf der Homepage vorbeischauen unter www.deutschesspielzeugmuseum.de. Da findet man immer das aktuelle Programm und auch die komplette Jahresübersicht.
Frau Spiller, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für diese ausführlichen Informationen zum Museum.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit. Und wir freuen uns natürlich auf viele Besucherinnen und Besucher.